seliges Wissen, Jesus ist mein. Lass uns Platz nehmen. Wir haben einen guten Heiland. Und ich freue mich über ihn ganz besonders, dass er alle Tage bei uns ist und dass er uns begleitet, dass er uns führt, dass er uns segnet, dass er uns heilt, dass er uns befreit. Alles, was ich brauche, alles, Herr, bist du. Lob und Dank. Ich freue mich für jeden, der gekommen ist. Ich habe ein Thema heute und mein Thema ist, Gott macht alles perfekt. Alles perfekt. Versteht ihr? Selbst wenn es noch so unvollkommen ist, selbst wenn alles noch so verkehrt ist, er macht es vollkommen. Er hat uns geschaffen, so vollkommen, wie wir auch sind. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben alles mitgebracht in diese Welt von Gott, von der Ewigkeit her. Und das Leben ist perfekt. Es arbeitet genau wie ein Uhrwerk, greift eins ins andere immer hinein. Ich habe heute ein gutes Wort aus 1. Petrus Kapitel 5. Von Vers 6 werde ich diese Verse lesen, aber zuerst einmal, ich lade dich ein zu den Gottesdiensten hier. Hat dein Leben ein Fundament? Das ist die große Frage. Hast du eine Grundlage? An was glaubst du? So, was ist dein Bekenntnis? Hat dein Leben ein Fundament? Stehst du auf dem felsigen Boden oder auf dem Sandboden? Was ist ja die Verfassung deines Lebens? Am Samstag wird das Thema sein, erkenne deine wahren Feinde, nicht nur Freunde. Weißt du, von Freunden lebt niemand. Freunde sind Schleimer. Freunde, die erzählen eine nette Geschichte nach, dass bei dir alles lieb und gut. Oder die kritisieren dich nachher, so wie die Freunde vom Hiob. So, nebenbei. Aber deine Feinde. Ich verdanke meinen Feinden unheimlich viel. Also meine Feinde, die sind, die mich auf den Sprung bringen. Die Feinde. So, erkenne. Aber was sind sie? So, Sonntag wird das Thema sein, Gott kann auch Versager gebrauchen. Das ist ein gutes Thema, vor allem die mal gestrauchelt sind, die mal gefallen sind, die mal Fehler gemacht haben. Bei Gott darf man Fehler machen, bei Gott darf man versagen, bei Gott darf man mal auf dem Boden liegen und Niederlagen haben und Niederlagen einstecken. Das darf man bei Gott. Also, und wie geht Gott damit um? Was macht er? Wie passiert das? So, ich lese die Bibelstelle, für die ich heute oder die ich heute ausgesucht habe. 1. Petrus Kapitel 5 von Vers 6, da wird uns gezeigt, wie Gott wirklich ist. Da heißt es, beugt euch unter der Hand Gottes, unter seiner starken Hand, damit er euch erhöhen kann, wenn die Zeit gekommen ist. Unsere Zeit ist noch nicht da, dass wir erhöht werden. Weißt du, wir denken manchmal, da muss jetzt sofort bekehrt und gleich im Himmel aufgenommen werden, entrückt werden. Nein, beugt euch, lasst das Wort zergehen, beugt euch. Dann heißt es weiter, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Ein schöner Vers, viele Leute nehmen es gleich zu Herzen und so weiter, aber alle Sorgen ihm abgeben, alle Sorgen, komplett alle. Auch die Kopfschmerzen, auch die Bagatell-Dinge, gibt alle Sorgen Gott ab. Dann heißt es weiter, seid wachsam und nüchtern. Das sind alles Ratschläge, die dieser Petrus ja mal hoch und rauf und runter immer so geschaukelt sind, so gependelt hat, seid wachsam. Und seid nüchtern. Wir sind oft so unnüchtern, so Halleluja. Verstehst du? Und dann heben wir irgendwo ab und dann kommen Schwierigkeiten, da ist nichts mehr vom Halleluja da. Nüchtern sein. Ausgeglichen. Kontinuierlich. Da heißt es, euer Feind, wir werden ja nächsten Tag über die Feinde sprechen, euer Feind, der Teufel, schleicht umher wie ein Löwe, der nach der Herde hungert. Wie ein hungernder Löwe schleicht sich rum und sucht, wen er verschlingen könnte. Und da heißt es, leistet ihm Widerstand und haltet unbeirrt fest am Glauben. Leistet ihm fest Widerstand. Der Teufel geht um hier. Der Teufel verschont niemand. Er nimmt auf niemand Rücksicht. Kann's noch selbst der Papst sein. Verstehst? Der Satan begehrt euch, steht in der Bibel. Dann heißt es weiter. Denkt daran, dass die Gemeinschaft eurer Brüder und Schwestern in der ganzen Welt gleich waren. Alle mussten das Leiden durchstehen. Und ihr müsstet jetzt auch noch eine kurze Zeit leiden. Denkt nicht, bekehrt und gleich Halleluja, schon die Tore des Himmels werden aufgetan. Ich darf sofort jetzt gekrönt werden. Ich darf es gleich ja vollendet sein. Nein, es ist ein Kampf bis zur Vollendung. Wir sind noch nicht fertig. Widersteht dem Teufel fest. Hier heißt es dann weiter. Aber Gott hat euch in seiner großen Gnade dazu berufen, Gemeinschaft mit Jesus Christus für immer in der Herrlichkeit zu haben. Wir sind berufen, und zwar mit Jesus in Herrlichkeit für immer zu sein. Ich bin entschieden zu folgen. Jesus haben wir gesungen. Nicht nur jetzt für ein paar Augenblicke, sondern das ganze Leben hindurch. Solange wir leben. Und dann, wir sind bestimmt für die Herrlichkeit. Denk doch nicht, dass jetzt ein einfaches, leichtes Leben auf dich wartet. Nein, erst in der Herrlichkeit sind wir vollendet, selig und so weiter. Und dann geht's weiter. Er wird euch Kraft geben, so dass euer Glaube stark und fest bleibt und ihr nicht zu Fall kommt. Ihm gehört die Macht und Kraft in Ewigkeit. Amen. Das muss sowas wie Predigtumriss gewesen sein für den Petrus, was er damals gepredigt hat und so weiter. Er gebe euch Kraft, er gebe euch Macht, er gebe euch das und er gebe euch das, so wie das Vaterunser. Sein ist die Kraft, sein ist die Herrlichkeit, sein ist der Lob. So, er wird euch Kraft geben. Was ist das? Gott macht alles perfekt, das ist mein Thema. Gott macht alles perfekt. Er gibt Kraft immer dann, wenn du es brauchst. Nicht, wenn du nicht brauchst. Oder nicht, wenn du glaubst, jetzt bräuchte ich unbedingt. Nein, immer dann, in dem Moment, wo der Kampf da ist, wo du an der vorderster Front stehst, wo scharf geschossen wird, da gibt er die Kraft in der Situation. Und immer für den Augenblick. Gott gibt nie was im Voraus. Gott gibt immer in dem Augenblick, wo wir brauchen. Alles, was Gott macht, ist vollkommen. Deshalb also beugt euch vor dem Herrn und werft eure Sorgen auf ihn. Er sorgt für euch, er macht alles gut, er macht alles recht. Wir sollen nur auf Gott schauen. Das nur als erstes. Er gibt uns Kraft. Er ist das Kraftwerk des Universums. Wir sollen Gott anzapfen. Immer wenn wir in Krisen sind, wenn wir in Stürmen sind, wenn wir nicht weiterkommen. Herr, ich brauche Hilfe. Ich brauche deinen Beistand. Ohne der Kraft Gottes läuft nichts in unserem Leben. Dieser Gott, der euch berufen hat, heißt es hier, der wird euch auch Kraft geben. Der, der euch geschaffen hat, der sich euch offenbart hat, der euch begegnet ist und so weiter, der wird euch Kraft geben. Deshalb ist die Frage, welchem Gott bist du begegnet? Mir ist so groß geworden diese Tage, ein Spruch von irgendjemand, was ich gerade so gelesen habe. Weißt du, wenn du zu Jesus kommst und sich nichts verändert, dann bist du falschem Jesus begegnet. Dann bist du wahrscheinlich dem Teufel begegnet, aber nicht dem Herrn Jesus. Nämlich, wenn du dem Herrn Jesus begegnest, dann verändert sich was in deinem Leben. Dann passieren Dinge. Da wirst du umgekrempelt und gehst nicht mehr als derselbe nach Hause. Nur nebenbei. Er macht's vollkommen. Wenn du zum Heiland kommst, er wirft alles weg. Deine Sorgen, dein Kummer, deine Krankheit. Er befreit dich davon und sagt, jetzt mache ich Freibahn. Gott ist es, der einmal das gute Werk angefangen hat und er ist es, der das auch vollendet. Er macht es perfekt. Wir sind noch nicht am Ziel, Geschwister. Und das ist, was Gott uns offenbaren möchte, gerade in dieser Betrachtung heute Nachmittag. Wir sind noch nicht am Ende. Wir sind noch mittendrin in der Arena. Wir haben noch mit Mächte und Fürsten zu kämpfen. Wir sind noch nicht bei der Krönung. Deshalb sorgt euch nicht. Schaffe ich das oder schaffe ich nicht? Komme ich in den Himmel oder nicht? Diese Sorge überlass Gott. Viele Menschen machen sich unnötige Gedanken. Schaffe ich das oder schaffe ich es nicht? Sorg dich nicht, ob du es schaffst oder nicht. Mit der Hilfe Gottes schaffen wir das. Und zwar ganz einfach. Und es meint nicht Sorgen um Nahrung und Kleidung. Diese Sorgen sollst du ganz natürlich Gott überlassen. Denn wir sind seine Kinder. Er sorgt für uns. Er weiß, was du brauchst. Aber die Sorge, schaffe ich die Seligkeit? Wir werden am Freitag das Thema behandeln über das Fundament. Und da ist mir ein großes Wort vom Herrn geworden. Oder das Wort schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Was es auch immer heißt. Ich muss nicht Angst haben, schaffe ich es nicht, schaffe ich es. Doch, nein, ich sollte einfach alles dran setzen, alle Register ziehen und Gott überlassen. Gott, du schaffst es mit deiner Macht und deiner Herrlichkeit. Also, verschwende nicht unnötige Gedanken. Gib dem Argen keinen Raum in deinem Leben. Gott wird es tun, über Bitten und Verstehen, über deine Auffassung, was du dir vorstellst. Du, er hat die Macht. Du darfst bloß eins nicht zweifeln. Schaffe ich das oder schaffe ich nicht? Lass die Sorge Gott. Gib dem Teufel keinen Raum. Das ist der Moment, das schaffst du nicht. Wo er dann versucht, dich zu beeinflussen, versucht, dir Angst zu machen. Du bist viel zu schwach, du bist ungebildet, du hast noch nicht die ausreichend Bibelwissen, du bist nicht geistlich genug. Stelle Gott nicht in Frage. Er hilft es. Und den Schwachen schenkt er Gnade. Hier das Stichwort, was Petrus uns gibt, ist, seid wachsam vor dem Feind. Der will uns verschlingen. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast. Der will dich fressen. Der will dich ruinieren. Aber gerade Gott ist es, der dich beschützt in Krisen, in Notsituationen. Er umgibt dich von allen Seiten. Verstehst du? Der Teufel möchte dich in den Abgrund stürzen. Der möchte dich nicht nur die U-Bahn runterstürzen, was heute gang und gäbe ist oft, wo Leute geschubst werden und dann werden sie überfahren oder was weiß ich, was alles so passiert an Bosheiten. Gott will uns beschützen. Gott will uns beschützen und er will uns helfen, dass wir immer mit ihm verbunden sind. Und im letzten Moment, Psalm 91, er errettet uns vor dem Argen. Unser Leben ist noch nicht vollkommen. Wir werden immer wieder erleben, dass noch so viel Nachholbedarf bei uns ist. So viel Nachholbedarf. Da fehlt's und dort fehlt's auf diesem Gebiet. Mehr Liebe, mehr Geduld, mehr Glauben, mehr Freude. Aber der Herr sagt, ich will deinen Mangel ausfüllen mit meiner Kraft. Unser Leben ist so zerbrechlich. Unser Glück wird schnell enttäuscht. Wir fangen gut an und dann geht uns irgendwo unterwegs die Puste aus. Aus welchen Gründen auch immer. Und dann verlieren wir uns eben in Nebensächlichkeiten. Gott will das angefangene Werk zu Ende führen. Und er zeigt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ohne mich schafft ihr das nicht. Gott will, dass wir uns vorwärts entwickeln und nicht rückwärts. Was auch immer heißt. Er will das Beste aus unserem Leben, das Optimale rausholen. Sorgt euch nicht. Schaffe ich das? Ist das richtig? Alles, was in unserem Leben nacheinander passiert, ist am Büro Gottes vorbeigegangen, genehmigt von seinem Schreibtisch. Der heißt genehmigt, genehmigt, genehmigt. Lebst ein genehmigtes Leben. So, was will Gott weiter aus uns machen? Und das Beste ist, er will aus Pessimisten Optimisten machen. Das ist mir so groß geworden. Gott ist treu. Er sieht, du schaffst es nicht. Er sieht, du bist zu schwach. Du willst, aber können du es nicht. Dir fehlt die Energie. Aber der Herr sagt, hoff auf mich, vertrau mir und ich werde dir schon helfen. Pass auf, mach dir keine Sorgen. Kommt Zeit, kommt Rat. In der Situation dann, wenn du reinkommst, wird es dir gegeben werden. Immer wieder wird uns in der Bibel die Treue Gottes gezeigt, dass Gott treu ist. Er sagt, ich werde dich nicht verlassen. Und du darfst eines wissen und dir keine Sorgen machen. Wird Gott mich halten können? Bin ich stark genug? Bin ich gerüstet? Schaffe ich das? Mit Gott schaffst du das. Wenn du auf dich schaust, wirst du nicht schaffen. Brauchst gar nicht bemühen. Wir sind zu schwach. Aber er ist es. Er gibt das Wollen. Und er gibt das Vollbringen. Er gibt die Energie. Er gibt die Kraft. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 9. Da heißt es, treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Treu ist Gott. Gottes Markenzeichen ist Treue. 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 Was ist dein Markenzeichen? Gott ist treu. Er hat dich erwählt, er hat dich bei deinem Namen gerufen und du bist sein. Und jetzt musst du nicht denken, jetzt hat er mich wieder verlassen, vergessen, ist nicht mit mir, beschützt mich nicht. Nein, vom ersten Augenblick, wo du ihn angenommen hast, wo er dich in diese Welt geschickt hat, steht er zu dir. Und mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen, spricht die Bibel. Fünfte Buch Mose, Kapitel 7, Vers 9, da heißt, daran sollst du erkennen, dein Gott ist der Gott, der treu ist. Und noch 1000 Generationen achtet er auf seinen Bund und er erweist denen seine Huld und Güte und so weiter, die ihn lieben und auf seine Gebote achten. Treu ist Gott. Er ist treu. Die Treue Gottes. Weißt du, es hängt nicht vom Volk ab, ob das Volk ihn liebt. Nein, Gott liebt uns. Er geht uns nach. Er kümmert sich um uns. Ganz im Gegenteil, weißt du, die Leute, das Volk Israel war ein untreues Volk, Gesindel, Entschuldigung. Ständig, sobald ein Problem auftrat, da haben sie gejammert, geklagt, gemurrt, gegen Gott rebelliert. Und Gott war immer gut zu ihnen. Immer wenn sie zu Gott geschrien haben, aus irgendwelchem Grund auch immer, da gab er Manna, dann haben sie Wasser bekommen, dann haben sie Waffen bekommen, dann haben sie die Wolkensäule bekommen. Sie haben alles bekommen. Sie haben nur, weißt du, Gott war treu. Er sagt, ich will meinen Bund halten hier bis zu 1000 Generationen. Und wenn eine Generation 40 Jahre dauert, dann sind es 4000 Jahre. So lange will Gott zu uns treu sein. Kind und Kindeskinder und Enkelkinder und Urenkel, wer auch immer ist, Gott will treu sein. Und denen erweist es seine Güte und Huld, die ihn lieben. Selbst dann, wenn wir in Untreue fallen, deshalb sorgt euch nicht. Macht euch keine Gedanken. Auch wenn ich Fehler mache, auch wenn ich schwach wäre, er ist treu. Dann stellt er einen Engel an unsere Seite und richtet uns wieder auf. Er hält uns fest. Im letzten Moment fängt er uns auf. In Hosea Kapitel 11, Vers 7 heißt es, obwohl er die Treulosigkeit des Volkes Israel anprangert, weist Hosea ganz besonders darauf hin, dass Gott sein Volk trotzdem nicht verlässt. Auch wenn die Gotteskinder in der Gemeinde heute Israel, kann ich jetzt mal auf Seite stellen, die Kinder Gottes, wenn die schwach werden, wenn die nachgeben oder wenn die auswandern geistlich, verstehst du, nicht mehr dort sind, wo sie sein sollten, fliehen, auf der Flucht sind und geistlich auf der Flucht sind, Gott ist trotzdem treu. Er geht ihnen nach. So wie der Vater dem verlorenen Sohn, er schaut immer nach, wo ist mein Junge, wann kommt er? Trotz des Treuebruchs der Kinder Gottes verheißt Gott seine Treue. Und Hosea Kapitel 11, Vers 8, ein Vers später, zerschimpft und prangert Hosea diese Treulosigkeit Israels an und dann sagte, wie könnte ich, und lässt Gott sprechen, wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim, wie dich aufgeben, Israel, wie könnte ich dich aufgeben? Gott gibt niemand auf. Seit Jesus Christus, seit Golgatha, gibt Gott niemand auf. Gott ist ein treuer Gott. In 5. Mose 32, Vers 4, ein unbeirrbar treuer Gott. Gott lässt die Seinen nicht in Stich, auch wenn sie schwere Wege gehen und so weiter. Und das ist die Grundbotschaft der Bibel. Gott ist treu. Gott ist treu. Der Mensch hat immer wieder seine Versprechungen gebrochen. Ich bin dabei. Ich helfe dir. Ich stehe dir bei. Verstehst du? Und wenn es drauf ankam, war er weg. Aber Gott ist treu. Weißt du, er hat sein Wort immer wieder gehalten. Er hält unbeirrbar am Menschen fest. Er hat den Menschen geliebt. Er hat dem Menschen einen Bund geschlossen. Gott hat mehrere Bünde geschlossen. Den Bund mit Adam, den Bund mit Noah, den Bund mit Abraham, den Bund mit Moses, den Bund mit David, den Bund mit Jesus. Halleluja. Und wir haben auch einen Bund mit Gott geschlossen. Das ist unser Taufbund. Ist auch eine Sache. Ich habe mit Gott einen Bund geschlossen. Eines guten Gewissens, auch wenn nur 5 Minuten dieses gute Gewissen da war. Und nachher alles verflogen ist und wieder vielleicht in die Welt zurückgegangen bin. Aber Gott geht einem nach. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Das sagt der Vater vom verlorenen Sohn. Das ist die Treue Gottes. Er hält zu uns. Und Gott hält zu dir, auch wenn niemand zu dir hält. Verstehst du das? Wenn dich alle verlassen, alle guten Geister, alle guten Menschen, alle gute Einrichtungen, keiner kümmert sich um dich, aber Gott sagt, ich bleibe bei dir. Ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die Treue Gottes. Mein Thema ist, Gott macht alles perfekt. Uns Menschen fällt es sehr schwer, die Treue Gottes sich vorzustellen. Wie kann er mich bewahren? Ich war Gott nicht gehorsam. Ich will hier einfach Leuten Mut machen, denn ich weiß, wir sind nicht immer perfekt. Wir sind nicht perfekt. Wir gehen nicht immer Gottes Wege. Wir gehorchen nicht immer seiner Stimme. Wir lassen uns nicht immer vom Heiligen Geist leiten. Wie oft sind wir störrisch, stur, bockig, eingebildet, arrogant oder was auch immer sein mag. Aber er ist ein Gott der Liebe. Ich will mein Volk mit meinen Augen leiten. Und ich bin bei euch alle Tage. Auch wenn ich Gott aus der Schule laufe, ist Gott bei mir. Verstehst du das? Schwer zu verstehen. Weißt du, wir denken immer, Gott ist nur gut, wenn wir Gott gehorsam sind. Nein, und Gott erlaubt es, dass wir mal eigene Wege gehen. Und er sagt, verbrenn dir deine Finger. Verbrenn dich. Werde enttäuscht. Erlebt das, was es bedeutet, wenn ich dich nicht so segne, wie du das ganz besonders dir vorgestellt hast. So, wir erleben Rückschläge, wir werden schwach. Der Heiland ist auch schwach geworden, obwohl er der Sohn Gottes war. Er brach zusammen, als er das Kreuz tragen musste. Ist das nicht schlimm? Jesus brach zusammen, als er ausgepeitscht, verhöhnt, verspottet, verlassen von allen lieben Menschen zusammenbricht. Und dann kommt aber ein Simon von Kyrene und hilft ihm aufrecht. Gott hat immer wieder Menschen an deiner Seite, die dir aufrecht helfen. Da kommt gerade dieser Bauer vom Feld, selber müde, bräuchte selbst vielleicht Hilfe und Trost, aber dieser greift ein und trägt das Kreuz Jesu mit. Und du wirst immer wieder finden, Menschen, die Gott plötzlich in deine Seite stellt, die dir helfen, das Kreuz zu tragen. Sei nicht so arrogant, du bist ein Bauer, du bist ein Ausländer. Simon von Kyrene, das war ein Ausländer, ein Afrikaner. Aber der hat Jesus das geholfen, das Kreuz zu tragen. Er war ein Bauer, kein Theologe. So, Gott schickt Menschen an unsere Seite, die uns helfen, Menschen zu dienen. Und wir sind manchmal erstaunt, dass gerade solche Menschen, die gar nicht groß, ja, gebildet sind, dienen müssen. So ein Bauer mit der Hacke auf die Schulter, verstehst du, kommt nach Hause vom Feld erschöpft, stinkt, voller Schweiß, der hat schwer gearbeitet. Komm, helf diesem Mann. Er bekommt von Gott eine Anweisung, dir zu helfen, mir zu helfen, uns zu helfen. Eigentlich bräuchte er Hilfe, bräuchte es ein gutes Essen, bräuchte dies und bräuchte jenes. Aber was passiert? Er muss uns helfen. Deshalb, wir brauchen die Mithilfe anderer Menschen. Das ist, wie Gott arbeitet. Und Gott hat immer wieder Mitarbeiter, Helfer, die an unserer Seite stehen, die im richtigen Moment eingreifen. Und die sagen, so, hilf ihm. Viele gehorchen der Stimme Gottes, viele gehorchen nicht. Viele nehmen die Helfer an und viele nehmen die Helfer nicht an. Auch das gehört, muss gesagt werden. Und warum kann Gott uns manchmal nicht helfen? Weil wir den Simon von Kyrene gar nicht wollen. Das ist ein Bauer. Verstehst? Wir denken zu negativ oft von Menschen. Gerade Menschen, die ganz unten sind. Ein Bettler, ein Penner, ein Ausländer, der hilft. Ich werde nie vergessen, wir haben einen Einsatz da im Kurfürstendamm, 1010 Straße und so weiter. Plötzlich läuft ein Türke neben mir. Also wir machen da so Demonstrationen, so Umzug, proklamieren, Jesus ist der Herr. Da läuft ein Türke und er sagt, nehmen Sie hier, Pastor, Sie brauchen Wasser, Sie sprechen so viel. Sie sind heiser, verstehst? Ja, und so weiter. Das war erstaunlich. Ein Türke, der ist kein Deutscher, auf diese Idee gekommen. Nicht einmal meine eigenen Mitarbeiter. Ein Türke. Pastor, nehmen Sie, trinken Sie. Und er ist die ganze Zeit mitgelaufen und hat immer geguckt und immer wieder mir die Flasche zugereicht. Ich habe hier etwas gelernt. Denk nie negativ über andere Menschen. Selbst diese Menschen haben einen göttlichen Auftrag. Und diesen dicken Türken, Entschuldigung, so sehe ich, den sehe ich heute noch, der ist mir nicht aus dem Sinn gegangen. Und Michael Meixner, der mit dabei war und mit uns marschiert sind und mitgearbeitet hat, der hat gesagt, guck mal, dieser Mann geht dir nicht von der Pelle. Der hat wahrscheinlich vom lieben Gott einen Auftrag gehabt, hilf dem, steh ihm bei. Obwohl ich nicht gebeten habe. Aber Gott weiß, was wir brauchen. Was uns hilft, was uns ermutigt. So ein Simon von Kyrene. Ich werde nie vergessen, hier, wenn man die Straße weitergeht, Ollenhauer Straße weiter, Rödernallee da hinten. Ich verteile Traktate, bin mutlos, frustriert, aus welchem Grund auch immer. Und da kommt eine Frau aus dem Hauseingang raus, wo ich gerade rein wollte, und dann kommt sie mit so einem großen schwarzen Köder. Deshalb mag ich die Hunde. Denn Hunde leckten auch die Wunden von Lazarus, steht in der Bibel. Und dieser Hund springt hoch, fängt an, meine Hand zu lecken. Da, wo ich die Traktate halte, leckt die Hand. Und die Frau zieht und der Hund geht nicht zurück. Der beißt nicht, aber der leckt die Hand. Und dieses Lecken von diesem Hund hat meiner Seele so gut getan. Ich habe gesagt, guck mal, die Christen kennen deine Situation nicht, beurteilen dich falsch vielleicht oder entmutigen dich, aber dieser Hund weiß es. Und oft weiß der Hund mehr, als manche Mensch weiß. In aller Liebe. In aller Liebe. Deshalb mag ich die Hunde. Denn die haben ein Gespür für irgendetwas. So, deshalb ist es wichtig, dass wir auf die Hilfe offen sind, die Gott uns serviert. Es sind nicht immer feine, nette Damen, die am Tisch servieren. Das sind manchmal Lumpen, die servieren. Deshalb hat Gott auch gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Deshalb hat er hier eine Gehilfen geschaffen. Die Treue ist, dass Gott uns nicht überfordert, die Treue Gottes. Weißt du, und Gott weiß, der Adam schafft es nicht mehr. Der blickt nicht mehr durch. Und jetzt wird eine Gehilfen geschaffen. Und es gilt allen Menschen, weißt du, diese Hilfe Gottes steht allen Menschen zu. Und Adam und Eva, das sind die Urmenschen gewesen. Und für da hat schon Gott gesorgt in seiner Liebe für den Menschen. Der kann nicht alles machen. Darum hat Gott uns Geschwister gegeben, auch in der Gemeinde, Brüder und Schwestern. Manche mögen wir und manche mögen wir nicht. Und ich sag dir, die Geschwister, die wir nicht mögen, dienen uns am allermeisten. Ob ihr glaubt oder nicht, ob ihr mir das abkauft oder nicht. Die, die wir nicht ausstehen können. Mensch, die geht mir auf die Nerven. Mensch, der geht mir auf die Nerven. Weißt du, das sind Geschwister, die Gott uns als Schleifsteine gegeben haben. So zum Wetzen, verstehst du, die uns scharf machen. Ja, solche geistliche Triebhämmer, die holen schon aus uns raus. Und deshalb, Gott macht perfekt, Gott macht keinen Fehler. Lieber Gott, warum ist diese Person gerade in meiner Gemeinde, soll in eine andere Gemeinde gehen? Verstehst du? Aber diese Person ist gerade hier, um dich zu schleifen, dich zu polieren, dich zu veredeln. Und warum bist du da? Frag dich auch, warum du da bist. Wir sollen uns einander annehmen und nicht viel diskutieren. Sie sind da, mein Bruder, meine Schwester. Gott schickt uns schon die richtigen Leute in den Weg, die uns den Weg kreuzen, die uns helfen sollen und können. Oft nehmen wir ihre Hilfe nicht an. Also weißt du, was willst du mir sagen? Was hast du mir zu sagen? Denk. Sein Bruder Ananias in Damaskus hat dem Paulus mehr zu geben gehabt als der heilige Petrus in Jerusalem. Da haben sie nur gezankt, die zwei. Aber gerade dieser Ananias legt die Hände auf, öffnet ihm die Augen, wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist ein auserwähltes Werkzeug. Viele sind vom Leben enttäuscht, weil sie die Hilfe Gottes nicht angenommen haben, ignoriert oder ausgeschlagen, wie auch immer. Gott arbeitet perfekt. Und ich möchte dir Mut machen. Rebellier nicht so gegen Gott. Weißt du, wir versündigen uns, wenn wir gegen Gott rebellieren. Warum gerade der? Warum gerade die? Du hast gar nicht bemerkt, dass Gott dir helfen möchte. Du hast gar nicht bemerkt, dass Gott dich heiligen möchte. Und das ist unsere Heiligung, der wir nachjagen sollten, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Ich habe große Angst für viele Christen, die werden den Himmel nicht sehen, in aller Liebe. Natürlich, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Aber so ist nicht der Fall. Weißt du, Gott hat seine Hilfe gegeben. Er ist treu. Er gibt uns die Hilfe einmal, zweimal. Und ich sage dir noch eines, beobachte, ich weiß aus meiner eigenen Beobachtung, ich weiß aus der Seelsorge, wie Gott arbeitet. Weißt du, du hast diese Hilfe abgelehnt. Dann hast du noch eine schlimmere Hexe bekommen, die dich da sägt und arbeitet, mobbt. Und eifersüchtig und neidisch auf dich ist oder immer dagegen arbeitet, immer no, 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 no. Verstehst du? Hast du noch nie sowas erlebt? Deinem privaten Leben, schau dein privaten Leben an. Gott weiß, wie er uns helfen soll und kann. Und deshalb sei nicht frustriert und sag, danke Herr Jesus, auch für diesen komischen Bruder, Schwester. Gott hat für jeden Menschen einen Helfer, einen Gehilfen. Für jeden Menschen. Und er nimmt diesen Gehilfen aus deiner Rippe. Weißt du, es ist Unsinn. Mann und Frau haben gleich viele Rippen. Also es ist das sind nicht die Rippen, dass der Mann eine Rippe weniger hat. Das ist nur ein Bild, ein Vergleich. Aber Gott will hier damit etwas sagen. Weißt du, Gott hat jemand, der auf dein Herz abgerichtet ist, der für dein Herz geschaffen ist. Eine Rippe ist ja nur hier, wo das Herz und die Lunge ist. Bei all den enttäuschten Menschen, die verbittert, frustriert sind, siechend und so weiter, leidend sind und so weiter, da ist der Zug irgendwo abgefahren. Sie haben nicht begriffen, das ist ja meine Rippe. Kommt aus dem gleichen Holz, aus dem gleichen Material wie ich. Das will diese Geschichte hier zeigen. Weißt du, viele Leute nehmen die Hilfe nicht an. Ich habe gerade die Tage hier gesehen, wo so kalt und eiskalt ist. Weißt du, der Kältebus in Berlin fährt ein Kältebus. Heute Morgen habe ich gesehen in München ein Kältebus. Viele von diesen also Obdachlosen, die nehmen die Hilfe gar nicht an. Viele nehmen die Hilfe nicht an. Verstehst du? Und das ist genau das, was die Situation auch von vielen Christen sind. Sie möchten lieber draußen unter der Brücke schlafen und erfrieren. Aber sie nehmen die Hilfe, die ihnen angeboten wird, und der Opferbereitschaft und so weiter, was da wie viele Menschen sich da einsetzen, die Nacht über und so weiter. Die können im Bett liegen und die können einen schönen Tag sich machen. Aber nein, sie kümmern sich um die Obdachlosen. Und wir haben in Berlin über 6.000 davon. Und viele nehmen die Hilfe nicht an. Deshalb auch die Bibel. Wie oft wollte ich euch helfen? Natürlich gibt es viele Gründe. Ja, die werden mich berauben, wenn ich dort irgendwo untergebracht werde. Ja. Oder was auch vieles andere mehr. Deshalb schlafen sie lieber unter der Brücke und erfrieren. Die haben Angst, man würde beraubt werden. Ich habe darüber nachgedacht. Das Elend. Wir haben ein Elend in unserem Volk. Wir haben ein Elend unter der Christen. Verstehst? Wir haben eine Not. Aber die Not wird nicht angenommen. Nicht. Ja, Gott schickt diese Helfer, diesen Kältebus. Es gibt so viele undankbare Menschen. Die nehmen das Angebot Gottes nicht an. In aller Liebe. Und ich spreche jetzt von Christen, nicht von den Pennern draußen unter der Brücke. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das ist nur dieses Materialisierte. Aber es gibt auch das Geistliche. Diese geistlichen Penner. Die haben zu hohe Ansprüche oder besondere Ängste. Ich möchte nicht zu nahe kommen. Ich möchte nicht berührt werden. Lassen Sie, einer hat vor der laufenden Kamera, lassen Sie mich in Ruhe. Verstehst du, draußen aber 15 Grad minus. Lassen Sie mich in Ruhe. Und das sind die Gründe, warum viele krank, hilflos, einsam sind und ledig bleiben. Weißt du, wir sind undankbar. Ich habe in Heilbronn, in Stuttgart einen lieben Bruder gehabt. Wie viele Heiratsanträge hat er schon bekommen oder wie viele Mädels wollten ihn haben? Aber keine war so perfekt, keine war gut genug. Der eine kann nicht gut kochen, der andere redet zu viel, der auch dies und so. Der hat an jedem Mädchen was auszusetzen gehabt und der ist ledig gestorben. Verstehst du, weil er so, ich mache alles besser. Er war ein Perfektionist, er konnte kochen, er konnte seine Wohnung perfekt halten, war alles Picobello, alles mit einem Winkeleisen ausgemessen. Ja. Und keiner war so gut. Und manches Mädchen hat sich das Herz, ja, ausgeweint. Aber keiner ist mehr vollkommen. Und das, wir suchen das Vollkommene. Und das Vollkommene gibt es auf dieser Welt nicht. Selbst die Sonne, wenn du die Sonne anguckst, hat riesige Flecken. Alle 11 Jahre, das ist Katastrophe da oben. Viele sind undankbar. Und manchmal, wenn du einmal undankbar warst, diese Undankbarkeit steigert sich. Alles in unserem Leben, was wir einmal hatten oder einmal war, das steigert sich. Dankbarkeit steigert sich auch. Wenn du einmal dankbar warst, dann steigert sich die Dankbarkeit aus. Auch weiter. Und immer, du hast immer mehr plötzlich so viel Grund zu danken, zu loben, zu preisen. Aber wenn du undankbar bist, das steigert sich auch. Auch. Das will ich nicht. Und ich habe ein Rezept, verstehst du? Ich habe keine Gnade. Weißt du, für manche Leute haben sich selbst hineinmanövriert in ihr Dilemma, in ihre Tragödie. Die waren zu undankbar. Die Hilfe, wie dieser Kältebus, mir hat so weh getan. Verstehst du, mir tun die Leute leid von der Stadtmission, die durch die Gegend hier kurven nachts und Leute aufsammeln. Und die wollen gar nicht aufgesammelt werden. Die wollen das nicht. So, das Gleiche ist auch im Geistlichen. Wie viele Menschen evangelisieren, arbeiten auf der Straße, laden die Leute ein? Nö, danke, haben wir schon. Ich bin katholisch, evangelisch oder Freidenker, was auch immer. Nur die Rippe. Gott hat nur die Rippe genommen, aus der Nähe des Herzens. Man versucht, herzlich zu sein. Also ich muss nicht Traktate verteilen auf der Straße. Ich muss nicht missionieren. Ich muss nicht auf die Leute zugehen. Ich muss nicht die Leute einladen. Aber wenn ich das tue ich aus Liebe, weil sie mir am Herzen liegen. Ich möchte sie in den Himmel sehen. Ich möchte sie gerettet sehen. Ich möchte nicht, dass sie draußen erfrieren. Haben wir schon. Danke. Weißt du, jede Treue, jede Tugend gedeiht. Auch die Treue, wenn du dir annimmst und du wirst dankbar und Gott gibt dir noch mehr. Das gilt auch geistlich. Sei nicht so stolz. Durch die Treue erreichen wir all diese Ziele in unserem Leben. Gott ist getreu. Und Gott sagt auch zu uns, sei getreu bis an, in den Tod oder an den Tod, bis ans Ende. Und ich will dir die Krone des Lebens geben. Auch das gehört zu unserem christlichen Leben, dass wir treu sind. Gott ist treu. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen zu einem gottseligen Leben. Aber jetzt muss ich auch dranbleiben und mir gefallen lassen. Gott bleibt treu, auch wenn du versagst. Er lässt sich nicht entmutigen. Versucht nächstes Mal. Und es ist interessant, da kommen sie wieder und dann sagt der Fahrer, der hier diesen Kältebus steuert, den Kunden kenne ich schon, der war gestern Abend schon hier. Aber ich probiere es wieder, verstehst du? Immer wieder, Gott probiert es immer wieder, weil er Gott treu ist. Verstehst du? Und sie tun das in ihrer Freizeit oft. Das sind nicht bezahlte Leute, Einsammler. Gottes Pläne mit uns sind sehr gut. Und jetzt ist die Frage, nehme ich diese Güte Gottes an? Nehmen wir auch als Christen? Draußen ist kalt. In dieser Welt ist eiskalt. In dieser Welt sieht es traurig aus. Überall Kriegs- und Kriegsgeschrei. Und das ist auch in den persönlichen Leben der Menschen hin und her. Weißt du, Gott weiß, dass so viele einsam sind, so viele hilflos sind, so viele kraftlos sind, die gar nicht mehr mit dem Leben zurechtkommen. Und Gott hat uns Gehilfen geschenkt. Gehilfen zur Freude. Gehilfen zum Leben. Weißt du, viele verzweifeln, aber die nehmen die Hilfe nicht an. Nein, diese Eva will ich nicht. Und diesen Adam möchte ich nicht. Verstehst du? Wir möchten so unsere Evas und unsere Adams nach unserer Vorstellung, aber wir brauchen einander. Verstehst du, wir brauchen einander. Und je länger wir auf diesem Planeten Erde sind, desto dringender brauchen wir einander. Es kommen die Tage, die dir nicht mehr gefallen. Jetzt kannst du dich noch selber gürten, lieber Petrus. Aber es kommt einmal der Tag, wo du das nicht mehr kannst. Da muss dich ein anderer die Hose hochziehen und gürten. Sag dir jetzt mal die Wahrheit. Weißt du, dann habe ich keinen Menschen. Je älter du wirst, desto extremer wirst du. Wenn du vorher deine Jugend sparen musstest, verstehst du, wirst du am Schluss ein Geizhals. Ja. Und wenn du in deiner Jugend, in jüngeren Jahren viel geredet und geschwätzt und was weiß ich getan hast, am Schluss bist du eine Schwarzbase. Das steigert sich. Im Alter steigert sich die Verletzung und alles Negative in uns. Das hat Gott gemacht. Und dann ist plötzlich keine Eva und kein Adam mehr da. Da ist da kein. Der nimmt seine Keule und entsorgt dich. Das war's. Das war hier der Fall. Du siehst also die ganze Geschichte. Heute will kaum einer noch sich nach oben ziehen lassen, sich retten lassen. Komm in den Kältebus. Also das hat mich bewogen, nachzudenken. Zweimal sehe ich einmal heute Morgen in den Nachrichten und auch gestern, als es so eiskalt war. Die Leute wollen es nicht. Und man fragt sich, was macht man denn, wenn die Leute nicht wollen? Zwingen kannst du niemand. Verstehst du? Jeder ist seines Glückes Schmied. So wie man bettet, so liegt man auch. Auch im Alter, auch am Ende seines Lebens. Gott will uns aufbauen und so weiter. Heute will kaum einer mehr selig werden. Denk drüber nach, was ich sage. Alle wollen reich werden. Alle wollen gesund werden. Alle wollen erfolgreich sein. Aber keiner will selig werden. Was ist das? Selig werden. Was ist selig werden? Und die Bibel ist voller Seligpreisungen. Gott macht alles perfekt. Gott will, dass du glücklich bist, zufrieden bist, fröhlich deine Straße ziehst. Weißt du, 39 Seligpreisungen haben wir im Neuen Testament. 39, selig sind die, selig sind die, selig sind. Wer will noch selig werden? Wer will aus der Kälte, aus der Obdachlosigkeit, Heimatlosigkeit, Friedlosigkeit, Freudlosigkeit, wer will sich da noch retten lassen heutzutage? Selig werden. Luther hat einmal gesagt, Christen sind ein seliges Volk. Die freuen sich im Herzen, rühmen und pochen und tanzen und springen. Man findet keinen fröhlicheren Menschen als den, der so gottesfürchtig ist. Wo sind die Menschen? Wo sind die Menschen, die sich im Herzen freuen, springen, jubeln, jauchzen, tanzen? Wo sind sie? Wo sind die Menschen, die sich an der Seligkeit freuen? Ich habe gerade heute eine Nachricht gelesen, nicht einmal 25% der Berliner gehören einer großen Kirche noch an. Schrecklich. Verstehst du, evangelisch, katholisch, wir werden bald muslimisch werden, wenn es so weitergeht. Alles andere sind Atheisten. Brauchen wir die Kirche nur noch, dass man nur am Sonntag oder an Weihnachten, Sonntag sowieso nicht. Und ich war auch, dieses Jahr bin ich auch sehr enttäuscht gewesen. Auch Weihnachten sind die Kirchen hier in Berlin leerer gewesen wie sonst. Ja. Wo ist die Freude, wo man rühmt und preist? Euch verkündige ich eine große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren. Heute darf man gar nicht mehr fröhlich sein. In der Kirche darfst du gar nicht lachen. Überleg einmal. Weißt du, aber Gott hat Humor. Gott versteht Spaß. Gott will, dass seine Kinder lachen, wenn die erlöst nach Hause kommen. Die sollen voll Jubel sein. Halleluja, preis dem Herrn. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Haben wir ja gesungen, solche herrliche Lieder. Glaube ist nicht zum Heulen und Weinen und Klagen. Gott will, dass wir glücklich sind. Den mag ich nicht, die mag ich nicht, jenen mag ich auch nicht, den Pastor mag ich auch nicht, verstehst du? Ja, wen magst du noch? Nicht einmal dich selbst. Die meisten mögen nicht einmal sich selbst, wenn du genauer hinguckst. Weißt du, Gott mag keine sauren Christen. Glaube hat etwas mit Begeisterung zu tun, für mich persönlich. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Gott macht es, dass ich mich freuen kann. Bald kommt Frühling, nicht alles so eingeschneit wie hier, aber auch das Eingeschneite ist schön. Ich mag das. Jede Schneeflocke ist anders, ist einmalig. Jede Schneeflocke. Weißt du, Gott will, dass wir in Stimmung sind. Auch wenn es so kalt ist, dann sitzt die Familie zusammen am Ofen, auf der Kachelofenbank oder was auch immer ist, zusammen. Gott will, dass wir entzückt sind. Gott will, dass wir jubeln und euphorisch sind. Das will Gott. Nicht nur, großer Gott, wir loben dich, verstehst du? Und dann brummt man. Jesus frohlockte. Gott macht so, dass man frohlocken kann. Jesus frohlockte. Weißt du, was frohlocken ist? Hurra! Hurra! Verstehst du? Das ist frohlocken. Er hat Hurra gerufen. Aus dem Mund der Unmündigen hat der Vater im Himmel sein Lob zubereitet. Hurra! Hurra! Wer nicht Hurra rufen kann, kann auch nicht Halleluja rufen. Und preis dem Herrn. Die Gemeinde Jesus, eine jubelnde Gemeinde. Wie heißt es einmal in der Bibel? In den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Wo ist die Familie, die noch zu Hause singt, musiziert? Natürlich, der Fernseher läuft, CD wird aufgelegt und sonst irgendwas Technisches. Aber in den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Wahrscheinlich sind die Hütten schon voller Ungerechte, dass man gar nicht mehr singt, sich gar nicht mehr singen traut. Gott macht aber so, dass du dich über Kleinigkeiten freuen kannst. Jesus frohlockte. Weißt du, bei Gott darfst du Spaß haben, bei Gott darfst du Freude haben. Und da, wo man sich nicht freut und nicht lacht und nicht Humor hat, wird man krank. Deshalb haben wir so viele Kranke in unserem Volk. Weißt du, alles jammert und klagt. Ich habe eines, als ich von Indien zurückkam, ich war geschockt in Wien. Und von Wien, als ich hier nach Berlin dann kam, weißt du, lauter Krüppeln, lauter Leute im Schwarz, Behinderte letztlich, endlich, verstehst du, die Inder, obwohl die nichts haben im Slums, bunte Kleider, die Kinder trinken aus der Blechdose da, was die Touristen weggeworfen haben, aber die sind happy und glücklich. Wir haben alles, wir haben einen Überfluss. Gott hat es perfekt gemacht, Geschwister und Freunde. Aber wir schätzen das alles gar nicht. Muss uns das alles noch weggenommen werden zuerst, damit wir lernen, Danke zu sagen? Wahrscheinlich muss es. Und wahrscheinlich kommt es auch so, dass wir plötzlich alles verlieren und dann, mei, war das eine tolle Zeit. Früher, damals, 2018, da hatten wir noch Freude an dem und dem und da hatten wir noch so einen Überfluss. Weißt du, wo man nicht mehr jubeln kann, wird man verklemmt, da werden die Menschen belastet, fangen an zu nörgeln, hängen rum, da hat man nichts mehr Spaß. Ach, das ist zu viel, das ist zu viel. Also wenn ich kein Smartphone bekomme und keinen Computer bekomme, keinen Laptop bekomme, dann braucht ihr mir gar nicht schenken. Das erzählen die Kinder schon. Verstehst du, die wollen nur noch große Geschenke. Wir wundern uns, wenn wir hängen so am Materialismus. Aber das ist nicht, was unser Herz glücklich macht, ihr Lieben. Wenn wir nicht diese Freude im Herrn haben, wir werden komisch. Ecken überall an. Plötzlich werden wir kleinkariert. Stören uns an dem und an jenem und der stinkt und bei dem schimmelt's und bei dem ist faul irgendetwas. Und dann beginnen wir wie die Pharisäer Haarspalterei. Und weißt du, plötzlich hat man gar keine guten Menschen, die gibt's gar nicht mehr. Die sind ausgewandert irgendwo, obwohl wir lauter gute Menschen in unserer Umgebung haben. Denk drüber nach, diese Gehilfen, die an dein Leben interessiert sind. Dein Lehrer, dein Pastor, deine Eltern, deine Familie. Oder irgendjemand Nettes in der Nachbarschaft. Wer nicht dankbar wird oder dankbar ist, der wird komisch. Und wir haben lauter komische Tanten und Onkels. Gott will, dass wir uns freuen, dass wir voller Lachen sind, je näher wir dem Ziel entgegen sind. Danke, Vater. Und nicht, dass wir verklemmt lachen. Weißt du, man kann auch verklemmt lachen. So, kann ich gar nicht, muss ich üben. Das verklemmte Lachen. Christen sind ein seliges Volk, hat Luther gesagt. Ein lustiges Volk. Ein fröhliches Volk. Halleluja. Der Kämmerer, als er Jesus erlebte, er zog fröhlich seine Straße weiter. Oh, hat gesungen, obwohl der Philippus weg war. Halleluja, jetzt habe ich den gefunden, den meine Seele suchte. Lies mal, was Begeisterung ist, das hohe Lied Salomos. Kann sich hineinversetzen, wenn du bist der Bräutigam oder die Braut. Verstehst, kann beides sein. Verstehst, wie die glücklich sind, die suchen nacheinander und, ja, diese Sehnsucht nacheinander. Einen bekehrten Menschen muss man nicht bedauern. Ach, du Ärmster. Nein. Da ist nichts zum Jammern, zum Klagen. Gott macht es perfekt. Und wenn du ehrlich bist, die ersten Tage deines Glaubens waren wunderbar. Und je länger du fromm geworden bist und dich verfrommt hast und versuchst, so heilig und gerecht und pharisäisch zu werden, desto weniger Freude hast du im Leben. Aber am Anfang hättest du alle umarmen können, alle küssen können, alle, ach, alles war perfekt und war alles in Ordnung. Die Freude bringt Lebensqualität. Und je mehr Freude du im Leben hast, desto mehr Lebensqualität hast du. Und genau das ist, was fehlt. Freude. Ein Gehilfen zur Freude ist die Eva geworden und der Adam der Eva. Gehilfen zur Freude. Lass dir helfen, dass du wieder mal lachen kannst. Echte Christen leben unbesorgt. So wie kleine Kinder in der Einfalt des Glaubens. Die Kinder haben noch Humor, ihr Lieben. Oh, verstehst du, die stoßen sich an den Tisch und dann sagen die, du blöder Tisch. Verstehst du, und machen gleich weiter. Die haben sich gezankt, geschlagen, verprügelt und nach ein paar Minuten spielen sie wieder weiter. Die tragen nicht so viel nach. Lasst uns aufhören, und das ist, was Gott gemacht hat, Vergebung. Lasst uns nicht so nachtragend sein. Mensch, die hat mich schief angeguckt. Der gibt mir die Hand nicht. Oder, was weiß ich, der hat auf mich mit dem Finger gezeigt. Echte Christen sind unbesorgt. Sie leben in der Freiheit des Geistes Und sie haben nicht Angst, jetzt mache ich einen Fehler, jetzt werde ich mich versündigen, jetzt werde ich aus der Gnade fallen. Genau das ist, was der Teufel uns eingeredet hat. Du kannst gar nicht genug Fehler machen, um glücklich zu werden. Entschuldigung, verstehst vielleicht nicht, werde ich kommen in den nächsten Gottesdienste. Da werde ich noch weiter sagen, Gott liebt die Versager. Gott liebt sie. Aber du darfst Fehler machen. Du kannst bei Gott weinen, du kannst bei Gott lachen. Das ist beides erlaubt. Und das ist die Freiheit des Geistes. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nicht nur, dass du die Hände hochhebst oder sonst irgendwie in höheren Tönen jubilierst. Die Freiheit, dass du dir das Leben leisten kannst. Dass du lebst und glücklich bist und fröhlich bist. Auch wenn du scheiterst. Auch wenn du am Boden liegst. Auch wenn du nichts hast. Jemand hat einmal gesagt, wer weinen kann, der kann auch lachen. Wer nicht weinen kann, kann auch nicht lachen. Und wer nicht lachen kann, kann auch nicht weinen. Menschen, die das seelische Gleichgewicht verloren haben, sind innen drin nicht ausbalanciert, nicht ausgewogen. Die können nur das eine, aber das andere können sie nicht. Und genau das ist, was unser Gott in uns schaffen möchte. Perfektionismus, dass wir beides können. Haben und nicht haben, sein und nicht sein. Erfolg haben und keinen Erfolg haben. Na, das ist alles relativ. Hast du das Lachen schon verloren? Diese kindliche Freude? Oder bist du schon kirchlich geworden? Gott, wir danken im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Verstehst du? Und dann bekreuze ich dich an jeder Straßenkreuzung. Ja, wir sollten wieder runterkommen, nicht so fromm sein. Der Heiland war auch nicht so fromm. Nichts zu heiligen. In der Bibel steht, sei nicht so gerecht, zu pharisäisch, zu selbstgerecht. Sei ein Kind Gottes, ein ganz normaler Mensch, so wie Gott dich geschaffen hat. Südländer, vor allem Italiener, Spanier, Griechen, aber vorwiegend die Italiener, die können, weißt du, mit Händen und Füßen und so weiter, die können da sich freuen. Südländer, die nehmen da ihre Gitarre, ihr Banjo und die singen. Nicht Christen, aber Christen werden steif. Was weiß ich, versteifen sich. Christen ohne Freude, für mich persönlich stimmt da irgendwas nicht. Die Südländer können noch die Freude ausdrücken. Die Frage ist, können wir als Christen unsere Freude am Herrn ausdrücken? Gott hat alles so wunderbar gemacht. Oh, du darfst keinen Wein trinken. Verstehst du, wir trinken keinen Alkohol. Aber in der Bibel steht, ein Glas Wein erfreut das Menschenherz. Und was hat Jesus gemacht? Er hat nicht zu Traubensaft verwandelt, das Wasser in Wein. Das war Wein. Ein sehr guter Wein für die Hochzeit. Die Freude ist ausgegangen bei der Hochzeit. Vielen Christen geht die Freude bei der Hochzeit aus. Dann trinken sie nur noch Selter und essen Knecke. Weil es alles ausgegangen ist. Und der Herr Jesus muss wiederkommen und uns wieder aus Wasser Wein machen. Echte Freude hat nichts mit einer Mentalität zu tun, Temperament oder sonst noch was. Echte Freude ist eine Herzensangelegenheit. Eine Herzensangelegenheit. Freude ist eine Herzenssache. Ein gesunder Mensch freut sich, kann lachen. Ich denke an meine Kinder. Also ganz kaum geboren, verstehst du, und schlafen, da lachen sie im Schlaf. Hast du schon mal Babys gesehen, wie die lächeln im Schlaf? Da träumen sie wieder was Schönes, verstehst du? Von Engeln, was weiß ich alles. Die werden nicht vom Teufel träumen. Denn da hören sie heulen. Aber die lachen. Ein Kind lacht im Traum, wenn es träumt. Wann hast du zum letzten Mal im Traum gelacht? Verstehst du, wir sollen wieder im Traum lachen und nicht ärgerlich werden und aufgebracht werden. Nein, glückliche Menschen lachen. Ausgeglichen, ausbalancierte Menschen. Und die Frage ist, viele sind nicht ausbalanciert. Die haben ihre Heilung noch nicht richtig durch. Die stehen noch irgendwo am Anfang des Prozesses. Weißt du, wenn dein Leben bereinigt ist, du Gott, mit Gott Frieden gemacht hast, reinen Tisch gemacht hast mit deiner Welt, wo du lebst, dann hast du Frieden und Ruhe und kannst dich freuen, kindlich träumen und lachen und grinsen. Jesus sollte den Jüngern verbieten, sag deinem Jünger, dass sie sich nicht so unmöglich benehmen. Und er sagt, aus dem Mund der Unmündigen, nicht der Theologen und der Heiligen, aus dem Mund der Unmündigen hat er sich sein Lob zubereitet, die gar nicht singen können. Nein, die Kinder können singen. Die können besser singen wie manche Erwachsene, weil die haben noch Stimmbruch und sich noch nicht davon erholt. Seinen Jüngern soll er verbieten, Hosianna zu sagen, soll verbieten zu jubeln. Aber genau das ist, was den Menschen wohltut. Nicht nur zum Geburtstag, Happy Birthday, singen. Nein, wir sollen immer wieder fortwährend jubeln. Weißt du, ich frage mich manchmal, muss man sich besaufen, und damit man wieder singt? Schau die Betrunkenen an, auf der Straße, da johlen sie und krakehlen sie. Oh, da singen sie, was weiß ich, das ist vollkommen egal. Die kümmern sich nicht um die Nachbarn in Nachtruhe. Die jubeln und jodeln draußen auf der Straße. Verstehst, wenn die Alkoholiker das können, warum können das Christen nicht? Musst du immer süßen Wein trinken, um glücklich zu sein? Muss man Drogen nehmen, um happy zu sein? Oh, so außer sich zu sein? Ja, happy. Außer sich. Brauchst du immer Lärm und Rummel, um glücklich zu sein? Gott hat alles in dir hineingelegt, um das perfekte Leben, glückliche Leben auszuleben. Lass doch die knurren. Lass du dich schimpfen. Lass du dich aufregen. Lass sie rein und da raus. Jesus gibt uns eine ansteckende Freude. Er gibt uns Lebenslust. Preis dem Herrn. Nicht nur, dass wir Lust haben, sondern Lebenslust. Ich will leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Also einfach unverstellte Freude. Nicht irgendwie, ich will jetzt mich freuen, ich muss mich freuen. 3, 4, lass uns freuen. Die dritte Strophe singen wir jetzt in anderen Sprachen. Nein, wir sollen voller Heiligen Geistes sein und nicht warten, bis irgendjemand sagt, jetzt lass uns freuen. Weißt du, das muss aus uns selbst herauskommen, aus unserer Rippe, aus unserem Brustkorb. Weißt du, Freude soll uns anstecken, so wie Schnupfen jetzt. Also kommt nicht zu nahe den Leuten, verstehst du, dann steckst du die Leute an. Aber wir sollten mit der Freude die Leute anstecken. Lach und alle lachen mit. Christen sind ein seliges Volk, nach dem, was Luther gesagt hat. Weißt du, und sie sollen nicht resignieren und so weiter. Sie sollen sich freuen. Ich habe eine Existenzberechtigung. So wie die Lilie im Tale, wie die Rose Sarons, so wie jeder Spatz. Ich darf mich freuen. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Wer das Evangelium begriffen hat, dem fällt es nicht mehr schwer, sich zu freuen über kleine Dinge, über die Wunder der Bibel. Weißt du, bei dem ist Freude keine Fassade mehr, sondern eine Lebenssubstanz. Der freut sich. Der ist glücklich. Der ist zufrieden. Der hat alles, was er braucht. Auch wenn er nicht alles hat, was er braucht. Und wir leben in einer Welt, wo wir nicht alles haben, was wir brauchen. Das meiste brauchen wir sowieso nicht. In der Bibel heißt es, wenn du Kleider und Nahrung hast und Dach über dem Kopf hast, dann hast du schon sehr viel. Sorgt euch nicht. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedarft. Trachtet zuerst einmal nach dem Reich Gottes und dann wird euch solches alles zufallen. Die meisten Leute denken viel zu wenig ans Reich Gottes. Die denken nur zu viel ans Essen und Trinken. Als Kinder Gottes sind wir was Besonderes, was Einmaliges. Jeder Einzelne von euch, ihr Lieben, ist ein Prinz und eine Prinzessin. Dir fehlt nur die Krone. Die ist irgendwo im Schrank hängen geblieben. Wir sind Königskinder. Wir dürfen über unsere Freude einfach der Freude Ausdruck verleihen. Wir müssen uns nicht schämen. Ich bin ein Kind Gottes, Halleluja. Nein, sag's es laut. Pfeif es von den Dächern. So wie die Vögel es machen. Warte mal, in ein paar Tagen kommen die ganzen Singvögel wieder zurück. Und wir werden da von diesen Masten und Dächern pfeifen. Wir sind wieder da. Wir müssen uns nicht schämen und weinen. Jetzt sind wir schon wieder da. Nein, ich freue mich. Also Freude ist etwas, was mit Begeisterung zu tun hat. Es ist etwas, was von innen herauskommt, aus der Rippe herauskommt. Und das ist was Gott uns schenken möchte. Kraft durch Freude. Gott will uns Kraft schenken durch Freude. Glaube macht glücklich und gesund. Weißt du, freudig. Ich habe einen Vater im Himmel, der weiß alles. Der kann alles. Der hat alles. Der ist alles. Freu dich über Gott. Wenn Verliebte irgendwo sich um die Gegend sich treiben, die sagen, ich habe Schmetterlinge im Bauch. Und du solltest auch mal Gott gegenüber Schmetterlinge im Bauch haben. Ich freue mich. Ich freue mich, steht es einmal in der Bibel, über dein Wort, als wenn ich eine große Beute gemacht hätte. Ich freue mich. Über was hast du das letzte Mal dich gefreut? Gott gegenüber. Freu dich. Gottes Volk ist ein seliges Volk. Lieb dich von Verdammnisgefühlen. Wir sind elende Sünder. Weit weg von der Gnade. Nein! Ich bin im Zentrum der Gnade Gottes. Halleluja, der Liebe Gottes. Wir sind verhext. Nein, ich bin nicht verhext. Mich kann niemand verhexen. Das ist Aberglaube, ein Spuk im Okkultismus, Spiritismus. Weißt du, wir sind nicht schrecklich. Wir sind ein lieblicher Geruch Jesu Christi. Toll. Wir sind nicht perfekt. Und ich erhebe nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Und das erwartet auch Gott nicht von dir, dass du perfekt bist. Du solltest nur ihn anschauen. Du solltest nur auf den Herrn blicken und dann wirst du plötzlich die Freude bekommen. Herr, du bist alles, mein alles, mir. Und dann merkst du plötzlich, ich bin was Besonderes. Ich bin ein Partner Gottes. Mein Leben ist nicht mehr so schrecklich, wenn ich weiß, wer an meiner Seite steht. Der lebendige Gott. Das macht unsere Seligkeit aus. Das ist eine innere Sache, eine innere Angelegenheit. Und dann wird meine Seele gesund und genieße es mehr und mehr und wird ja friedvoll, ruhig, gelassen. Ich kann wieder schlafen. Die Freude am Herrn. Deine Seligkeit. Soll ich dir jetzt noch eine Wahrheit sagen? Das bist du selbst. Du bestimmst diese innere Verfassung, was du bist. Jesus sagt in der Bergpredigt, selig sind, diese Gottesgabe, das ist dir schon geschenkt, mit deiner Wiedergeburt. Du bist selig. Fang an, seliges Wissen, Jesus ist mein. Halleluja. Und dann hüpfst und tanzt und jubelst und jauchst. Wahre Gläubige, die leben aus diesem seligen Wissen, Jesus ist mein. Ich habe es noch nicht ganz erfasst, aber er hat mich erfasst. Er kennt mich, er versteht mich, er sieht mich, wie ich bin. Jesus und der Heilige Geist sind diese Freudenbringer, Freudengeber. Ich muss diese Freuden nicht fabrizieren. Tief durchatmen, verstehst du, wie bei Yoga oder sonst bei irgendwelchen Meditationen. Ich muss mich nicht anstrengen und glücklich sein. Jetzt, oh, streck dich mal richtig aus. Nein. Das hat nichts mit körperlicher Übung zu tun, auch nicht mit der Gedankenakrobatik. Die Freude am Herrn, so, ich bin sein Kind, Halleluja. Gott hat alles so wunderbar gemacht, perfekt. Weißt, und den Seinen gibt er dann im Schlaf, im Traum, im Vorbeigehens, ja, auf dem Fahrrad oder wo du sitzt, auf dem Gaul oder im Auto, stehst an der Kreuzung. Gott will uns abholen aus dieser Eiseskälte, sonst erfrierst du, sonst wirst nicht dein Lebtag nicht mehr froh. Weißt, Gott will dich aus seinem körperlichen Zerfall herausholen und will dich hineinnehmen im Glanz seiner Herrlichkeit. Die Freude am Herrn ist meine Stärke, meine Kraft. Die Freude in Jesus, das ist ein Gefühl, das du nicht beschreiben kannst, musst auch niemand beschreiben. Kannst du beschreiben, wie süß Zucker ist? Zucker ist süß. Da fehlen mir die Worte. Verstehst du? Jeder hat ganz anderen Geschmäcker von der Süßigkeit. Zucker ist süß. So auch die Liebe Gottes, die Güte Gottes, der Friede des Herrn ist was Wunderbares. Die Freude Gottes, die Freude Jesu, die Freude des Heiligen Geistes, also sogar eine Frucht des Heiligen Geistes, hält an, auch wenn ich Schmerzen habe. In den Schmerzen. Ich störe mich nicht an den Schmerzen. Ich habe Freude. Ich weiß, diese Dinge gehen einmal vorbei.
Eines Tages werde ich alles abschütteln und irgendwo auf dem Friedhof zurücklassen. Diese Freude ist da. Weißt du, auch wenn ich jetzt Entbehrung habe, Verfolgung habe, Druck habe, Spannungen habe, Krankheit habe, Leid habe, egal was, das werde ich alles eines Tages hier lassen. Das werde ich, den ganzen Stress werde ich nicht mehr mitnehmen. Was soll ich dann im Himmel mit diesen Dingen rumschlagen? Weißt du, auch wenn es um mir mein Leben ganz dunkel und finster ist, wenn wir sogar abgemagert sind, ausgehungert, am Bett gebunden sind, sogar am Rollstuhl gebunden sind, womöglich. Weißt du, wenn ich nichts mehr habe, nichts mehr bin, trotzdem habe ich die Freude am Herrn. Und das ist das Geheimnis, was Gott gemacht hat. Hier drin. Nicht in dieser Welt. Diese Welt vergeht. Diese Welt vergeht. Weißt du, und du merkst, und Gott erlaubt es, und das ist, wie Gott es wunderbar macht. Jugend, Kindheit, dann Teenageralter, dann Mitte des Lebens, und dann kommt das Alter. Dann schmeckt dir nichts mehr. In der Bibel heißt es einmal, die Mühle mahlt nicht mehr, die Fenster sind dunkel, der Mandelbaum blüht. Verstehst du, das wird das Alter beschrieben. Sehr schön, verstehst du? Dann gehst du plötzlich an drei Füßen. Früher bist du auf vier Füße gekrochen, dann ging es auf zwei Füße, steht in der Bibel, und dann gehst du nur noch an drei nachher am Schluss, und selbst am Schluss kannst du nicht mal das mehr. Und dann sehnst du dich nach der Erlösung. Die meisten Leute haben verloren die Sehnsucht nach der Erlösung, nach der Seligkeit, wovon ich hier spreche. Sie sagen, Bruder, mal tut es, du spinnst. Ja, wir haben Heizung, wir haben Mikrowelle, wir haben einen Kühlschrank, wir haben all diese bequemen Einrichtungen, wir haben die ganze Technik, da musst du nur noch einen Knopf ein bisschen bedienen und dann läuft schon alles. Wir haben einen Staubsauger. Ich weiß noch, meine Mutter musste am Waschbrett die Wäsche waschen. Und wir haben keinen Kühlschrank gehabt und wir haben es trotzdem überlebt. Verstehst? Die Leute früher haben ganz andere Zustände gehabt und die waren glücklich und glücklicher wie unsere Gesellschaft heute, trotz dieser Überbequemlichkeit. Wenn einer ein bisschen Kopf hängen lässt und so weiter, mit dem stimmt was nicht, gleich Psychiater. Also bei uns gab es keinen Arzt. Da musste er von 30, 40 Kilometer hierher kommen. Da konnten wir uns auch gar nicht leisten, groß krank zu sein. Und dann hat, ach, was meine Mutter da manchmal gemacht hat, einen Speck genommen, eine Gurke genommen oder sonst noch irgendetwas und dann einfach eingerieben, das wird schon gut werden. Aber wir haben dafür alles Pillen und was weiß ich. Und dann werden die Leute, ja, geimpft gegen Grippe. Und jetzt haben wir festgestellt, dass das ganze Grippeimpfung so gar nichts taugt und gar nichts nützt. Die müssen mit 4 geimpft werden oder bald vielleicht mit 5, weil das alles resistent ist. Vergiss es. Weißt du, Gott hat uns alles gegeben. Unser Körper ist perfekt. Wir müssen nur aufpassen müssen, dass wir uns nicht erkälten, warm anziehen. Oder was weiß ich. Uns nicht in Gefahr begeben. In der Bibel heißt es, wer in Gefahr begibt, der kommt darin um. Ja? Der Glaubende kann inmitten seiner Probleme sich freuen. Er kann auch mit wenig zurechtkommen. Weißt du, in der Bibel heißt es immer wieder von Menschen, die glauben, die können alles. Wir lesen natürlich von Paulus, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Da glauben sie, dass sie Tote auferwecken, dass sie alle Krankheiten heilen, dass sie, was weiß ich, große Dinge tun, von dem steht es nicht in der Bibel. Weißt du was? Lies mal, was Paulus den Leuten schreibt. Ich vermag alles. Ich kann arm sein, ich kann reich sein, ich kann haben, ich kann nicht haben, ich kann sein, ich kann nicht sein. Ja. Und das alles in Christus, durch Jesus Christus. Nicht, dass ich gleich Tote auferwecke, ich kann alles. Das ist Wahnsinn. Verrückt sein. Du kannst gar nichts, wenn Gott dir nicht gnädig ist. So. Die wahre Freude, Seligkeit und so weiter hängt nicht von unserem Temperament, Emotionen, Charakter, Verfassung und so weiter oder sogar nicht mal von unserem Bibelverständnis oder gerade Persönlichkeitstyp. Nein, Christen sind sein Volk. Wir gehören dem Herrn und das ist, was uns so glücklich macht. Ich gehöre Jesus, Halleluja. Und ich halte mich an Jesus fest. Wir haben einen Vater, der sich um uns kümmert, der uns lieb hat. Die Freude der Christen, der wahren Christen, ist eine Freude, die nichts mit Lautstärke zu tun hat, sondern eine innere Verfassung. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich bin glücklich. Ich freue mich. Und wer Jesus hat, der hat auch Spaß am Leben. Der genießt das Leben, auch wenn es mal schief geht. Seligkeit ist ein Zustand der Seele. Da ist schon das Wort Seele drin. Seligkeit, ein Zustand der Seele. Meine Seele freut sich am Herrn. Der Glaubende weiß, egal wenn ich auch die Sache versau, verfahre und vermurkse, er kann es reparieren. Halleluja. Gott kann meine Situation reparieren. Und deshalb, ich mache kein Drama draus, wenn es mal schief läuft, wenn irgendwas Falsches passiert oder geschieht. In meinem Leben sind so viele Dinge falsch gelaufen. Aber ich weiß, Gott hat es immer wieder repariert. Ich wundere mich manchmal, wie er das hingekriegt hat. Aber er hat es hingekriegt. Immer wieder. Gott ist ein Gott der Wiedergutmachung. Noch schnell ein paar Bibelverse. Jesaja 43, Vers 15. Ich bin der Herr, euer heiliger Gott und Schöpfer Israels, euer König. Und der Herr sagt, eins habe ich für mein Volk einen Weg durchs Meer gebahnt, mitten durch gewaltige Wassermassen, das mächtige Heer der Verfolger mit ihren Pferden und Streitwagen habe ich dem Untergang geweiht. Das hat Gott für Israel getan. Sie sanken zu Boden und standen nicht mehr auf. Und wie ein Docht verglimmt, da wurden sie ausgelöscht. Denkt daran. Klammert euch daran. Auch für euch gilt diese Zusage. Verstehst du? Auch für euch jetzt. Denkt daran. Schaut nicht zurück, das was gewesen ist, jetzt geht's weiter. Der Gott, der Israel bewahrt hat, rausgeführt hat, ihre Feinde vernichtet hat, dieser Gott geht mit uns, ist derselbe Gott. Gott ist der Schöpfer und der Vollender. Er macht alles perfekt. Gott lässt nicht zu, dass wir in der Schwebe bleiben, unsicher bleiben, wie geht's jetzt weiter? Nein. Mose sagt, weißt du, wenn Gott nicht die Sache zu Ende bringt, dann werden die Heiden kommen und sagen, er hat das Volk rausgeführt. Aber jetzt konnte er sich gar nicht reinbringen ins gelobte Land. Nein, Gott hat uns angefangen und Gott wird es auch vollenden, seine Arbeit. Er hat dich errettet. Halleluja, er hat dich errettet. Und er wird dich vollenden, bis du vor dem Thron Gottes stehst. Und nicht, dass die Heiden triumphieren, deine Verwandten, deine Angehörige, deine Brüder, deine Schwestern. Ja, guck mal, du hast angefangen und jetzt hat der liebe Gott dich hängen lassen. Nein, wenn Gott versagt, macht er sich zum Gespött und er wird nicht versagen. Amen, das ist meine Botschaft. Gott ist perfekt, er bringt alles zu einem guten Ende, dass wir nur staunen und sagen, wie hat er das nur gemacht? Wie hat er das zustande gebracht? Dass am Schluss niemand was nachsagen kann, Gott beleidigen kann. Gott macht alles perfekt. Warte auf die Korrektur Gottes. Weißt du, er korrigiert, er bringt uns auf die Spur. Übertrage Gott dein Problem. Schau, das ändern und dein Ende wird herrlich sein eines Tages. Auch wenn es jetzt noch so mickrig und so klein ist. Gott arbeitet an dir, an deinen Fehlern, an deinen Mängeln. Glaub doch nicht, dass, wenn du zum Heiland kommst, dass du gleich perfekt bist. Wir sind so unvollkommen wie je und je. Wir sind Stümpler. Entschuldigung. Ich war schon immer Christ. Nein. Du bist erst Christ, wenn du gestorben bist. Dann kannst du sagen, jetzt bin ich vollkommen. Aber jetzt, wir sind noch verbesserungsbedürftig, dass Gott an uns arbeitet. In Hiob Kapitel 22, Vers 21, da möchte ich ein paar Christen das im Stammbuch schreiben. Hör doch endlich auf, sagt hier, in Gott deinen Feind zu sehen und söhne dich mit ihm wieder aus. Gott ist nicht dein Feind, auch wenn er dich mal hart anfasst, auch wenn er dich ins Messer rennen lässt. Gott ist nicht dein Feind. Nur so wirst du dein Glück zurückgewinnen, heißt es dann weiter hier. Wenn er dich unterweist, dann nimm es an, behalte jedes Wort in deinem Herzen, kehr um zu ihm und dann richtet er dich wieder auf. Das macht Gott. Weißt du, werde ein Realist. Gott richtet dich wieder auf. Gott macht dich perfekt. Egal was passiert, er hat das A gesagt und er sagt B zu dir. Und es ist besiegelt. Dieser Plan ist fest. Da wird niemand dran rütteln. Gott will mit dir sein, darum fürchte dich nicht. Heißt es weiter in der Bibel immer wieder. Gott ist ein Gott der unbegrenzten Weisheit und Fähigkeiten und Macht. Er weiß, was er dir zumuten kann, wie viel er dir heute Nachmittag zumuten kann und was er dir morgen und übermorgen noch zumuten kann. Er macht keine Fehler. Er ist ein Perfektionist. Wir sind alle Stümpler, wir laufen nur mit, sagen Hallo, sind dabei, aber er macht es vollkommen. Gott macht eine perfekte Arbeit, indem er Dinge zulässt, die mir gar nicht schmecken, die ich gar nicht mag, die zu mir gar nicht passen. Aber sie sind gut, sind die Vitamine und die Mineralien für meine Seele, für meinen Geist. Er macht alles recht. Er weiß, wie weit er mit uns heute gehen kann. Und Gott geht nicht weiter, als wie wir mit ihm mitgehen. So, und dann bist du dran. Verstehst du? Dann bist du dran. Ja, wir möchten noch beten. Lieber Heiland, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für den Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du so einen perfekten Plan für jeden Einzelnen hast. Herr, und wir sind jetzt dran, Ja zu deinen Wegen zu sagen. Ja auf dich zu schauen. Ja dir zu vertrauen. Und fröhlich mit dir unsere Straße zu ziehen. Halleluja, Heiland, du gebrauchst jeden Einzelnen, wo er ist. Und du arbeitest an jedem Einzelnen von uns. Halleluja, und du lässt niemand locker. Herr, wer einmal Ja zu dir gesagt hat, der ist von dir harponiert. Ich danke dir, Herr, dass du uns lieb hast, dass du dich um uns kümmerst, dass du der Anfänger und dass du der Vollender unseres Lebens bist. Danke, Herr Jesus. Amen. Amen. Preis